Ja, es ist schön, die Jahreslosung auch mal in den Zusammenhang des Psalmes zu sehen. Und ich kann einfach nur empfehlen, gerade die Psalmen dienen wunderbar dazu, meditiert zu werden, laut, öfters, wiederholend lesen, auf sich wirken lassen und darin eingebildet auch die Jahreslosung, die uns sicherlich das ganze Jahr beschäftigen wird. Ich finde sie hochaktuell, weil gerade meine Generation, die im Grunde im Frieden aufgewachsen ist, immer mehr realisiert, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das macht auch Angst. Das wird eine Zukunft sein, die uns herausfordert, den Frieden nachzujagen. Heute geht es etwas mehr oder vor allem auch um den inneren Frieden. Lass uns beten. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Ja, liebe Konstanzer, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Friedensstifter, bei den Verben suchen und jagen, die ja hier vom Frieden, ja, der Frieden ist ja umrungen von suchen und jagen, ist mir ein Spiel eingefallen, das unsere Kinder mit am liebsten spielen. Versteckfange. Wer kennt Versteckfange? Oh, ein paar. Ihr wisst ja, Gott ist ein spielender Gott. Er liebt Spiele. Und da geht es ja um was? Um Suchen und ums Jagen und Fangen letzten Endes. Und es macht tierisch Spaß. Es ist spannend. Die Frage ist immer, wo verstecke ich mich am besten? Es gibt da zwei Gruppen. Die einen jagen, die anderen verstecken sich. Also wo verstecke ich mich am besten? Oder aus der Perspektive des Fängers, wo haben sich die Mitspieler versteckt, wo muss ich suchen? Und dann geht es eben auf die Suche und wenn man jemanden entdeckt hat, kommt es darauf an, flink zu sein. Und wenn er einem dann aus dem Versteck entwischt, dann jagt man ihm nach, bis man ihn hoffentlich gefangen hat. Es braucht also Ausdauer, um ihn zu fangen. Es ist ein tolles Spiel. Das können auch Erwachsene spielen mit den Kindern zusammen. Es macht heute noch Spaß. Viele kennen es unter dem Namen Räuber und Gendarm. Das ist vielleicht die bekanntere Variante. Aber eine Variante des Spieles, das eines meiner Lieblingsspiele in der Kindheit war, wir nannten es Steckelesfange. Das Kind Steckelesfange. Das heißt so, wer kennt es? Also, drei Stecken, ja, werden irgendwo an einem weiteren Platz, der einzusehen ist, gut einzusehen ist, hingestellt. Das ist das Gefängnis. Eine Gruppe versteckt sich, die anderen fangen sie und dann die gefangen wurden, ja, die Räuber, die kamen um die Steckeles, wurden die da platziert. Aber man konnte als der, wo versteckt war, in einem günstigen Moment, wenn man gut war, also ich zum Beispiel. Ich habe immer bis zum Schluss gewartet, wenn alle gefangen waren, um mich dann anzuschleichen und zu gucken, dann rennt man los. Und wenn man die Stecken wegkicken kann, sind alle wieder frei und dürfen sich neu verstecken. Ein Spaß ohne Ende. Und so ist das. Man sucht, man jagt, man fängt. Es ist eine Grundspannung in dem Spiel. Es macht so viel Freude und man ist wirklich aktiv dabei. Man hat jederzeit... Man muss jede Zeit aufmerksam sein. Ja? Sowohl als Fänger, der sucht, als auch der, wo versteckt ist, dass man nicht entdeckt wird. Und wenn man entdeckt wird, schnell abhauen und gucken, dass man neues Versteck findet. Ich weiß nicht, ob David, der Verfasser des Psalmes, dieses Spiel kannte und gespielt hat. Aber wenn wir uns die Geschichte von David und Saul anschauen, wie oft Saul David gejagt hat und David sich versteckt hat, dann merken wir, okay, er weiß, was Suchen und Jagen bedeutet. Auch natürlich, wenn er wilde Tiere oder etwas zum Essen auch gejagt hat. Es ist also nachdenkenswert, dass David in Bezug auf Frieden in dem Psalm genau diese zwei Worte benutzt. Und ich glaube, gerade das Spiel, das ich eben skizziert habe, ist ein wunderbares Bild davon, wie Friedensstiften in dieser Welt aussehen kann. Denn Frieden fällt uns normalerweise nicht in den Schoß. Das ist nichts Selbstverständliches. Wir müssen etwas tun und das ist richtig anstrengend, wie in diesem Spiel. Und in Vers 15 im Psalm wird deutlich, was zu tun ist. Nämlich zuerst, lass ab vom Bösen und tue stattdessen Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist das, was dahinter steckt, in der Jahreslosung. Und weil David weiß, wie schwierig es im Einzelfall sein kann, nach dem Frieden zu suchen und zu jagen, beginnt er mit dem Abschnitt, den Abschnitt mit einer rhetorischen Frage. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Ich wollte mal fragen, ob es irgendjemand gibt, der es nicht möchte. Möchtest du gute Tage sehen?
Was denn sonst?
Okay, möchtest du gute Tage sehen?
Na klar.
Möchtest du ein schönes Leben haben?
Auf jeden Fall.
Okay, möchtest du ein schönes Leben haben?
Auch, ja.
Auch? Möchten Sie eine schöne Tage erleben?
Unbedingt.
Unbedingt. Also ich glaube, ich könnte jetzt hier durchgehen. Wahrscheinlich niemand, der hier ist, der nicht schöne Tage erleben möchte. Interessant. David weiß das sehr genau. Niemand möchte schlechte Tage sehen und erleben. Niemand. Ich habe niemand getroffen in unserer Gemeinde genauso auf der Straße, wenn ich Leute frage, so provokant, wenn ich mal gut drauf bin, möchtest du eigentlich schlechte Tage erleben? Nein. Wow, Psalm 34, lese mal durch. Ja, ganz spannend. Sie gucken sie dich wieder an. Ja, was will der von mir? Aber es gibt das eine andere wertvolle Gespräch. Und deswegen ist es eine rhetorische Frage, weil die Antwort im Grunde ja klar ist. Jeder will ein gutes Leben erleben. Aber der Weg dorthin ist eng und schmal. Der Weg dorthin ist eng und schmal. Das weiß David nur zu gut, in welche Bedrängnis man kommen kann, wenn man sich aus vermeintlicher Klugheit Vorteile verschafft, wie beispielsweise, als er bei den Philistern sich ausgab, als Philister ausgab, um einer brenzligen Situation zu entkommen. David wusste, wie es ist, böse Worte zu verwenden, zu lügen, zu täuschen. Deswegen wusste er, wie schmal der Weg ist, dem wirklichen Frieden nachzujagen. Bewahre deine Zunge vor Bösen. So beginnt er diesen Vers, diesen Abschnitt. Bewahre deine Zunge vor Bösen. Offensichtlich hat er erkannt, dass nicht ein äußerlich befriedetes Dasein die Menschen schöne Tage sehen lässt, sondern dass es zuallererst, ich will es so nennen, auf ein entgiftetes Miteinander ankommt. Bewahre deine Zunge vor Bösen. Und da haben zum Beispiel neidvolle und bittere Bemerkungen so wenig Platz wie Hohn und Spott und anderes. Und erst wenn die innere Friedlosigkeit überwunden ist, kommt es zum kraftvollen Tun des Guten. Lass ab vom Bösen und dann bist du befreit, Gutes zu tun. Und dann kommt erst das Suchen und Jagen nach Frieden und hat dann auch wirklich Erfolg. Vielleicht geht es den manchen von euch unter manchen von euch wie mir. Manchmal sitze ich da und denke, ach, könnten die Menschen nicht einfach sich einigen, endlich in Harmonie und Frieden miteinander zu leben und sich gegenseitig annehmen, wertschätzen und die Freiheit des anderen zu würdigen? Wenn man die Nachrichten hört, denke ich, warum nicht einfach Frieden schaffen? Warum muss man sich erschlagen und morden und schimpfen? Und warum muss man um sich kämpfen und den anderen niedermachen und ausrasten? Warum können wir nicht einfach in Harmonie leben? So dieses tiefe Bedürfnis. Warum nicht? Aber es geht uns wohl so, wie Friedrich Schiller mal gesagt hat, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Selbst die kleinsten Anlässe und die kleinsten Meinungsverschiedenheiten, ich kenne das ganz gut, können sich zum größten Kampfplatz entwickeln. Und oft brauchen wir gar keine Nachbarn. Oft kommt der Unfriede, den wir erleben, in ein und derselben Person vor. Ich selbst bin der Angreifer und ich selbst bin auch der, der verteidigt. Ich beschuldige mich, verleumde mich, rechtfertige mich, verteidige mich zugleich in der eigenen Person. Da gibt es einen inneren Kampf, einen inneren Unfrieden in mir drin und das ist kein Spiel. Das ist bitterer Ernst. Auch solche inneren Kämpfe hinterlassen Wunden, Narben, Zerstörung bis hin zur Verhärtung des Herzens. Und nicht wenige sind mit sich unzufrieden und führen manchmal täglich so einen Kampf. Jeden Tag. Und das Schwierige daran ist, dass dieser innere Krieg oft von niemandem bemerkt wird, außer von mir selbst. Niemand steht mit einer Forderung nach Frieden da. Keiner macht mir ein Friedensangebot. All das findet nur in mir selbst statt. Und weil niemand anders beteiligt ist, denke ich vielleicht manchmal, ist das nicht übertrieben? Ist das nicht übertrieben? Gibt es nichts Wichtigeres zu tun, als sich um meinen inneren Frieden zu kümmern? Jetzt habe ich den Unfrieden schon so lange mit mir rumgetragen oder zur Seite geschoben. Warum sollte ich mich jetzt damit beschäftigen, zumal doch kein anderer geschädigt wird? Kennen Sie die Gedanken? Diese Einwände sind verständlich und sie klingen ein Stück weit auch plausibel. Aber sie sind eine ganz große Selbsttäuschung. Gott und der Nächste wird geschädigt, wenn ich innerlich im Unfrieden bin. Aber vielleicht ist es ein Irrtum, dass niemand geschädigt wird. Vielleicht täusche ich mich wirklich. Vielleicht ist es so, dass meine Unzufriedenheit nach außen getragen wird und andere viel mehr beeinflusst, als ich mir vorstellen kann. Ich denke, dass unsere zerrissene Persönlichkeit andere zu schaffen macht. Andere darunter leiden. Und die Auswirkungen meines Unzufriedenseins immer wieder zu spüren bekommen. Vielleicht schade ich auch anderen Menschen dadurch, dass ich ihnen vieles vorenthalte, was sie in meiner Persönlichkeit entdecken könnten, wenn ich mich in Frieden entfalten könnte. Aber ganz sicher schade ich mir selbst. Ich beschneide mich selbst meine Unzufriedenheit in meiner Lebensqualität. Meinen Unfrieden zu ignorieren, beschert mir keinen Frieden. Ein Land, dessen Frieden bedroht ist, baut Mauern auf, zieht Grenzen und verteidigt sich gegen jeden, der ihm zu nahe kommt. Das ist wie bei Menschen. Menschen, die unzufrieden sind, bauen Mauern auf und lassen niemanden mehr an sich heran. Es geht ganz so Sätze, ich habe die auch von meiner Frau zum Beispiel gehört, wenn sie sagt, ja Alex, du bist so unnahbar. Ja, da habe ich eine Mauer aufgebaut. Oder dieser Mensch muss erst mal gewonnen werden. Ja, man muss erst mal ranpirschen, ja, an diesen Menschen. Im Gegenteil dazu, wenn Frieden herrscht, haben Länder immer noch Grenzen. Aber man kommt leichter hinein und begegnet dem Ankömmling nicht gleich mit Misstrauen und Distanz. Und so haben auch Menschen, die Frieden haben, immer noch Grenzen. Es ist nicht die Lösung, auch nicht erstrebenswert, dass wir wie so ein offenes Buch zu lesen sind. Und entgrenzt leben. Nein, aber man kann leicht zu ihnen Kontakt aufbauen, eine gute Beziehung eingehen und so ist Bereicherung möglich. Frieden, Menschen, die Frieden haben, sind zugänglich, sind leicht zugänglich. Fragen wir uns kurz, woher kommt denn dieser innere Unfrieden, den wir erleben? Das alttestamentliche Shalom steht im Sinne eines Oberbegriffes für den Zustand, man kann es ganz salopp sagen, alles bestens. Wenn Friede, wenn Shalom über uns kommt und in uns ist, ist alles bestens. Und zwar auf der zwischenmenschlichen, emotionalen, materiellen, gesundheitlichen, geistlichen Ebene. Und das gilt auch politisch, auch auf dieser Ebene. Alles bestens, alle Bereiche. Das kommt besonders im aaronitischen Segen zum Ausdruck. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn wir am Ende des Gottesdienstes gesegnet werden, dann bedeutet das, Gott möchte dir Frieden schenken. Auf all diesen Ebenen. Shalom ist ein umfassender Frieden. Das heißt nicht nur, er gebe dir politischen Frieden, sondern es heißt eben auch, er gebe dir Frieden in deinen Beziehungen, in deinen Gefühlen, in deiner Gesundheit, ein langes Leben, was du materiell dazu brauchst, innere Ruhe, Versöhnung und natürlich Frieden mit Gott. Alles bestens. Shalom. Und wenn Frieden mehr ist als Abwesenheit von Krieg, sondern als Shalom auch Heil bedeutet, dann ist innerer Unfrieden ein deutliches Zeichen dafür, dass du unheil bist, dass ich nicht heil bin, dass ein Stück dieses Friedens fehlt. Da gibt es etwas Beschädigtes, Zerbrochenes in meinem Leben, meiner Person, vielleicht auch etwas, das mir innere Schmerzen bereitet, eine Sucht, eine schlechte Gewohnheit, was auch immer. Fakt ist, Unheil schafft Unzufriedenheit. Wenn ich unzufrieden bin, ist etwas nicht heil. Unzufriedenheit springt auf dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Neid und Missgunst sind Zufriedenskiller Nummer eins, sagt die Psychologie. Aber hier kann man auch, wenn man die sieben Todsünden nimmt, Gier, Völlerei, Wut, Trägheit, Geilheit, im Grunde jede Art von Sünde macht mich unheil. Weil ich innerlich zerrissen bin. Und die Frage, die wir stellen müssen, wie viel Raum lasse ich diesen negativen Gefühlen und Gedanken? Achte mal darauf, worüber du mit dir selbst sprichst. Die Selbstgespräche zeigen diese inneren Kämpfe, dieses Unzufriedensein. Da spricht jemand miteinander in einer derselben Person. Wie viel Raum geben wir diesen Gedanken? Wie stark lassen wir das zu? Und woher wird dieser Raum gefüllt? Vielleicht bin ich unversöhnt mit meiner Biografie, mit meiner Familiengeschichte. Vielleicht fühlt sich von daher dieser Raum. Immer wieder neu hadere ich mit dem, was in meiner Familie passiert ist. Vielleicht bin ich unversöhnt mit Menschen, die meinen Lebensweg gekreuzt haben oder kreuzen. Und immer mehr füllt diese Menschen diesen Raum. Oder ich bin unversöhnt mit falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Kommt immer wieder hoch in diesen Raum hinein. Wieso habe ich mich so entschieden? Wieso habe ich so gehandelt? Immer wieder füllt sich dieser Raum. Und ich bin unversöhnt mit Fehlern, die ich gemacht habe. Und auch hier kann sich der Raum füllen mit meinen Fehlern. Und Unzufriedenheit macht sich breit. Ich weiß nicht, mit was sich dein Raum füllt. Was deine Gedanken sind. Häufig stehen wir im Konflikt mit unserer Vergangenheit. Also mit Dingen und Situationen, die wir nicht mehr ändern können. Wir können oder wollen nicht loslassen und spielen unsere Gedanken immer wieder dieses Thema durch. Immer und immer wieder. Immer wieder füllt sich dieser Raum. Und es ist ein Kampfplatz geworden. Immer und immer wieder. Und dabei kommen eben Unzufriedenheit, Schmerz, Wut, was auch immer bei Ihnen hochkommt. Der Raum füllt sich. Und indem wir an unserer Wut, unserem Selbstmitleid festhalten, verletzen wir uns selbst und die Wunde kann nicht heilen. Das geschieht bei diesem inneren Kampf. Immer wieder kratzen wir die Wunde auf, es blutet wieder, dann verheilt es wieder, dann kratze ich es wieder auf. Und deswegen sagt David hier, lass ab vom Bösen. Und das heißt, Wunde anschauen, akzeptieren, was war und loslassen. Ich muss loslassen. Hier steht, lass ab. Das ist ein Imperativ. Kann man übersetzen, fort, entfern dich davon. Nimm endlich Abstand von diesen Gedanken, von diesem Festhalten an irgendetwas, aus der Vergangenheit, das nicht ändern kann. Weggehen. Man kann auch sagen, von dem eingeschlagenen Richtung abbiegen. Ja? Das Verb wird häufig verwendet, wenn es darum geht, dass Israel vom Herrn abgewichen ist, dass sie eigene Wege gegangen sind. Deshalb kommt die Wendung, meide das Böse, sehr häufig in der Weisheitsliteratur vor. Zum Beispiel Sprüche 3, Vers 7 und 8. Da lesen wir, dünke dich nicht, weise zu sein, also selbst damit umgehen zu können, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Es ist erstaunlich, was hier steht. Meide das Böse, es wird deinem Leib heilsam sein. Auch Gebrechen können von innen heraus die Ursache haben. Wenn ich das Böse meide, wird der Leib heil. Werden die Beine wieder quick lebendig. Ich werde wieder zum Menschen, der zugänglich ist, der aktiv ist, der zum Frieden beiträgt. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist klar. Und jeder hat sein eigenes Tempo. Es hat auch damit zu tun, dass, was da in den Raum hineinkommt, welche Tiefe das hat. Manches kann sehr tief gehen. Wenn dich dein Vater oder deine Mutter verletzt haben, das geht tief. Das kann man nicht einfach von heute auf morgen abschalten. Aber eins geht. Es braucht, und das geht jetzt und heute, es braucht eine klare Entscheidung. Ich will dieses Böse meiden. Ich will es ablegen. Ich will es ein für alle Mal hinter mir lassen. Diese Entscheidung ist möglich und diese Entscheidung dürfen und müssen wir treffen. Klar, ernsthaft, mit allen Sinnen. Erst dann kommt das Tue Gutes und das heißt in diesem Zusammenhang, zuerst tue Gutes mir selbst gegenüber. Und damit rede ich jetzt nicht von einem Wellness-Wochenende am Starnberger See. Ist auch immer schön, aber darum geht's nicht. Das verpufft schneller, als man denkt, wenn man innere Unzufriedenheit hat. Sondern es geht darum, Gutes zu tun, ich sag's mal auf dreifache Weise. Sich selbst, auf dreifache Weise. Erstens, aussöhnen mit meiner Lebensgeschichte. Ganz wichtig. Das bedeutet die Jahreslosung 2019. Sich ausversöhnen mit seiner Lebensgeschichte, mit Eltern, mit Geschwistern, mit schwierigen Erbanlagen, mit Schicksalsschlägen, mit schlechten Gewohnheiten, die wir übernommen haben. Bist du ausgesöhnt mit deiner Familiengeschichte? Kannst du in Frieden darauf zurückblicken? Oder zweitens, versöhnen mit unserer Geschichte. Also was wir aus dieser Lebensgeschichte, der Familiengeschichte gemacht haben. Ein Ja zu finden zur eigenen Biografie, zu dem, was zu mir gehört. Auch das, was mir zu schaffen macht. Auch da, wo ich nicht so gern hinschaue. Wo ich vielleicht bisher versucht habe, es zu vermeiden. Oft sagen wir ja, wenn wir Dinge bei uns sehen, wie Wut, Unwahrhaftigkeit, Neid, Eitelkeit etc., sei oft, naja, so schlimm bin ich ja nicht. Es gibt noch Schlimmere als mich. Man findet dann immer noch jemand Schlimmeres und will sich beruhigen damit. Ja, ich bin nicht ganz so gut als Ehemann, aber schau mal den an. Und schau mal da an. Und schau mal die Ehe an. Und schon geht es ein bisschen besser. Und nichts hat sich geändert. Nichts hat sich geändert. Eine klare Entscheidung zu treffen zur eigenen Lebensgeschichte. Wer sich nicht den eigenen Schattenseiten stellt, projiziert die unbewusst auf andere. Ich habe gerade diese Woche in einem Managementbuch war das allerdings, den Spruch gelesen, das eine ist etwas zu erkennen. Ein zweites ist es, es wirklich wahrhaben zu wollen. Ich glaube, es trifft ganz stark auf die Selbsterkenntnis zu, bei unseren Schattenseiten. Deswegen erstens versöhne mit der Familiengeschichte, dann versöhne mit der eigenen Geschichte, also wie ich darauf reagiert habe, und auch versöhnen, aussöhnen mit unserer Schuld und unserem Versagen, mit deinen Fehlentscheidungen, mit, ja, die uns manchmal auf Jahre hin blockieren. Wie macht man das konkret, diese drei Punkte anzugehen? Auf keinen Fall alleine. Wenn du alleine bisher gekämpft hast und alleine weiterkämpfen willst, wenn du es mit dir ausmachen willst, wir Männer sind da so Weltmeister, ja, das mache ich mit mir selber aus, dann wird es weiterlaufen wie bisher. Das gebe ich dir, das garantiere ich dir. Nicht alleine, sondern mit Gott und, groß geschrieben, UND, mit einem, mindestens einem Mitmenschen. Sonst lügen wir uns in die Tasche. Nehmt mindestens einen Menschen mit ins Boot, wenn ihr die Punkte angeht. Im besten Fall, wenn es möglich ist, auch der Ehepartner, aber ein guter Freund. Jemand, dem man vertraut, wo man unterwegs ist. Dass man da in die Tiefe geht. Dass man sich offenbart. Innere Heilung in meinem Leben bedeutet nicht, dass Gott einfach Schmerzhaftes wegnimmt, sondern dass er es mir auch zumutet und auch zutraut, mit meinen Defiziten umzugehen, mit meiner schwierigen Vergangenheit zu leben. Ja, mehr noch, er baut mein Leben so um, dass er diese schwierigen Situationen und Familiengeschichte vielleicht gebrauchen möchte, damit ich anderen dadurch dienen kann. Damit ich anderen wertvoll bin. Neulich kam ein Ehepaar auf uns zu und dann hat sie gesagt, du, wir haben jetzt eine Ehetherapie angefangen. Und wir waren völlig überrascht, das war für uns eigentlich undenkbar, dass die sowas machen. Und dann fragt meine Frau, ja, wieso, wie kommen wir da drauf? Ich habe mir gedacht, ja, wenn sogar das Pastoren-Ehepaar in die Eheseelsorge geht, ja, dann müssen wir auch, dann dürfen wir auch, können wir auch gehen. Dann habe ich gemerkt, also unsere Schwäche vermeintlich hat sie ermutigt, in die Ehetherapie zu gehen. Ja, Halleluja! Was kann da Besseres passieren? Nicht alleine kämpfen, sondern Hilfe in Anspruch zu nehmen. So wertvoll, so gut. Gott will nämlich das gebrauchen für sein großartiges Konzept im Reich Gottes. Deine Familiengeschichte, deine Fehlentscheidungen, da, wo du haderst, das kann ja in Gutes verwandeln, wenn wir bereit sind, loszulassen und uns auf ihn einzulassen. Und wo ich wirklich innerlich heil werde, da kann ich anderen dann dienen. Frieden wirkt immer von innen nach außen. Von innen nach außen. Gott verändert mich und dann verändert sich das Umfeld. Suche den Frieden und jage ihm nach. Sagt uns, Frieden beginnt in uns. Und das ist eine ganz aktive Aufgabe. Ich denke, es ist deutlich geworden. Ich meine, viele kämpfen ja schon jahrelang an den Punkten. Und deswegen nimmt David hier Suchen und Jagen. Er sagt, Leute, das ist anstrengend. Das kostet alles, die volle Aufmerksamkeit. Es kann sein, du musst mal Sachen liegen lassen, damit du frei bist zum Suchen und zum Jagen. Wenn du noch belastet bist mit ganz vielen Dingen, dann wird es schwer. Aber wenn du Unfrieden gefunden hast, suche Frieden. Wenn du Unfrieden gefunden hast, dann jage ihm nach. Konzentriere dich darauf und tu alles, was möglich ist, um Frieden zu erreichen, um Frieden zu finden. David sagt, Leute, es ist ganz aktiv. Schieb's nicht zur Seite. Du bist involviert. Dann ist das genau dran, diesen Punkt zu klären, vor Gott und mit einem Mitmenschen. Deswegen schauen wir kurz an, was bedeutet Suchen und Jagen. Suchen, die Grundbedeutung für Suchen ist immer in der Bibel, geht es immer um das Verlorene oder Vermisste. Und es wird nie ein Ort gesucht. Es werden immer Menschen gesucht, lebensrelevante Dinge werden gesucht, die kostbare Perle wird gesucht, der verlorene Sohn wird gesucht. Vom Vater. Das verlorene Schaf wird gesucht. So wichtige Dinge. Frieden ist wichtig. Und daher haben diese Aussagen oft etwas sehr Dringliches. Etwas sehr Dringliches. Das hat die erste Priorität. Suche Frieden hat die erste Priorität.
Es darf nicht auf die lange Bank verschoben werden. Wie gesagt, heute dürfen wir uns entscheiden und können uns entscheiden, das anzugehen. Und jagen, hinter jemand herjagen, ihm eilig folgen, nachsetzen, was man vielleicht manchmal auch negativ verbindet, ist auf jeden Fall ein Verb mit einer ganz hohen Aktivität. Ja? Wenn ich nachjage, dann bin ich ganz schön aktiv. Es geht nicht darum so. Es geht um aktiv. Dran zu sein. Voll involviert. Adrenalin. Ja, natürlich. Wenn ich etwas bekennen muss, wenn ich etwas anpacken muss, da habe ich immer Angst. Was denken die Personen, wenn ich das bekenne oder wenn ich das angehe? Glauben die das wirklich? Helfen sie mir? Oder verachten sie mich? Das ist ein Kampf mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Sorgen, mit ganz vielem, was da hochkommt. Suchen und jagen. David wusste, warum der Frieden von diesen zwei Verben eingeklemmt ist. Weil es darum geht, suchen und zu jagen, ganz wichtig. Ich möchte zum Schluss eine Erfahrung aus der Eheberatung von Florian Mehring mitgeben, weil ich das so oft merke, daran scheitert es. Und er bringt es sehr gut auf den Punkt, wenn er schreibt, Land auf, Land ab, werden Paarschulungen, Seminare, Workshops angeboten. Der Büchermarkt ist gut bestückt mit Literatur zum Thema. Die Leute sind zwischenzeitlich recht gut geschult. Sie wissen um die Bedeutung einer klaren und guten Kommunikation und tun es nicht. Sie wissen um die partnerschaftsfördernde Qualität gemeinsam verbrachter Zeit und tun es nicht. Sie wissen um die, jetzt kommen so ein paar Worte, dysfunktionale Drucklage für die Beziehungen, jetzt kommt noch dem Alltagsstress, einer multioptionalen VUCA-Postmoderne ausgeht. Ganz grob. Wir haben ganz viele Dinge, die auf uns einströmen, die uns in Beschlag nehmen. Weil es komplex geworden ist, weil wir oft eine unsichere Informationslage haben, weil uns nicht ganz klar ist, welche Auswirkungen hat irgendwelche Entscheidungen. Es ist ganz komplex geworden. Wir spüren das und leben es in Politik, aber genauso in unserem Umfeld. Und es belastet auch Beziehungen. Das bricht in Beziehungen ein. Und er schreibt, und sind doch oft sehr zaghaft darin, sich dagegen vernünftig zur Wehr zu setzen. Zu sagen, nein, das darf nicht Einfluss nehmen auf unsere Beziehungen, auf unsere Ehe oder Freundschaft. Er schreibt, Wissen ist da, aber sie bleibt auf der Ebene der Theorie. Um es mit Jakobus zu sagen, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Seine Erfahrung, wir wissen so viel und wir tun es trotzdem nicht. Wir wissen, wie schwer es bereits ist, ein Verhalten einzuüben, zum Beispiel eine Technik der Kommunikation. Ich weiß noch ganz gut, wo ich mal angefangen habe, eben eine heilsame Kommunikation mit einer Frau einzuüben. Das klang richtig technisch, das war so wie so technisch. Aber mit der Zeit wird es natürlich und es befreit, es führt in eine Tiefe. Man ist emotional viel mehr bei der Sache. Aber eine veränderte Haltung zu gewinnen, das noch ein Stück tiefer ist, das ist doch der viel schwierigere Schritt. Eine Haltung, die den anderen wirklich verstehen will und sich ihm verstehbar macht. Diese Haltung, die den anderen wirklich verstehen will und sich verstehbar macht. Und auch hier gilt, Friedfertigkeit dem Partner gegenüber setzt Friedfertigkeit sich selbst gegenüber voraus. Ich muss für mich erstmal klar sein, wo stehe ich eigentlich? Das heißt, man muss hier einen inneren Weg gegangen sein, um dann sich auch anderen zuzumuten. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir können, wenn wir wollen. Und das erklärt David hier in diesem Psalm. Das geht nicht ohne Gottesfurcht. Dass wir Gott fürchten, Gott respektieren und Gott mit ins Boot hineinholen, um Frieden zu suchen und zu jagen. Und es wird gelingen, wenn wir Gott ernst nehmen und mit ihm leben. Wenn wir ihn ins Boot holen. Wenn wir seine Kraft in Anspruch nehmen. Deswegen feiern wir Gottesdienst, um Kraft zu bekommen, um Gott zu ehren und dann sagen, Herr, komm in mein Boot, komm in mein Leben, komm in diesen Raum, der sich immer wieder füllt mit Gedanken und negativen Gefühlen. Komm du da rein und verändere es. Suche Frieden und jage ihm nach, dann wirst du Frieden bekommen. Lebst du aber für dich selbst, ist dieser Weg der gerade Weg in die Hölle. Amen.